Ja, siehst du das Lamm dort an dem Kreuz? Das soll wirklich jetzt heute Abend passieren, dass wir auf das Lamm Gottes schauen, auf Jesus Christus, unseren Herrn, der die Schuld der Welt trägt, der uns am Kreuz mit Gott versöhnt und der nun auf Gottes Thron sitzt, im Himmel. Und wir wollen heute Abend in diesem Karfreitagsgottesdienst auch auf uns als Lämmer seiner Herde sehen, wie wir vom Hirten warm gehalten werden, bei ihm geborgen sind. Das möge heute Abend passieren, dass wir im Glauben unsere Beziehung zu diesem Herrn, der das Lamm Gottes für die Welt geworden ist, dass wir den Blick auf Jesus richten und unsere Beziehung zu ihm vertiefen. Dazu möge der Herr Gnade schenken, dass das passiert heute Abend. Und ich will einen Abschnitt lesen aus der Passionsgeschichte, wo es ganz besonders darum geht, wie Jesus Christus für uns gestritten hat und gekämpft hat. Das ist die Versuchung von Jesus im Garten Gethsemane. In Lukas 22 steht das. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete: Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch auszutrinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solch einer Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie vor Kummer eingeschlafen. »Wie könnt ihr nur schlafen?« sagte er. »Steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet.« Jesus wird versucht. Schon zu Beginn seiner Laufbahn, sozusagen seinem öffentlichen Auftreten hier auf der Erde, wurde Jesus versucht, als er 40 Tage sich in die Wüste zurückgezogen hatte, dreimal vom Satan, und dreimal konterte Jesus jeweils mit dem Wort Gottes. Jesus bleibt standhaft gegenüber diesen Versuchungen am Anfang seines Wirkens. Und gegen Ende, in der Nacht, bevor Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, kommt Jesus wieder im Garten Gethsemane in eine heftige Versuchung. Diesmal wird nicht der Satan erwähnt als Versucher. Es ist die besondere Situation, in der Jesus sich befindet. Jesus erlebt Versuchung, indem er überlegt, seine Mission, weswegen er von seinem Vater auf die Erde gesandt wurde zu uns, diese Mission abzublasen. Und ich kann mir vorstellen, dass alle im Himmel den Atem angehalten haben, als Jesus das so betet: Erspare mir den bitteren Kelch. Und mit diesem bitteren Kelch ist ja nichts anderes gemeint, als dass Jesus zur Sünde gemacht wurde für uns und die Sünde der ganzen Welt bereit ist zu tragen. Die Sünde der ganzen Welt meint ja nicht nur die Menschen, die damals zu Jesu Lebzeiten auf der Erde gelebt haben, sondern alle, die vorher gelebt haben, die jetzt bis heute im Jahr 2021 leben, zurzeit über 7 Milliarden. da kommt schon was zusammen. Und dies will Jesus tragen, kriegt Jesus aufgebürdet, obwohl doch Jesus als Gott kein Leid und Ungerechtigkeit von Natur aus kennt. Das ist fremd für ihn. Und deswegen schreibt es Paulus an die Korinther: Jesus, der Sohn Gottes, ist für uns zur Sünde gemacht worden, weil das so fremd ist für ihn. Leid, Pein, Sorgen, Ungerechtigkeit, Brutalität, Ausbeutung, Rücksichtslosigkeit. Und all das ist in diesem symbolisch bitteren Kelch, wo Jesus hier diese Versuchung erlebt. Wow, das ist hart, das ist schwer. Und diese Versuchung, wo es ja praktisch um alles geht, um alles, was Jesus oder überhaupt Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist schon seit der Schöpfung, seit dem Sündenfall geplant haben, auf der Kippe steht. Hier steht Heilsgeschichte auf der Kippe. Dass wir Menschen uns verwandeln dürfen von Gottes Feinden in Gottes Kinder. Dass wir begrenzte sterbliche Menschen Erben werden der Ewigkeit. Dass wir versöhnt werden als rebellische Geschöpfe mit dem liebevollen Vater. In diesem riesigen Horizont von Heilsgeschichte, wo es darum geht, Gnade vor Recht, Gottes Kinder, Kandidaten des Himmels, anstatt in der Hölle zu schmoren. Das alles steht davor. Und das macht die Versuchung Jesu aus. Wir dagegen, und hier spricht Jesus ja in dieser Szene auch von uns, dass wir nicht in Versuchung fallen sollen. Wir dagegen erleben Versuchungen in viel kleinerem Maße, meistens so im Privatleben, indem wir Beziehungen beschädigen. Oft sogar zu denen, die uns besonders lieb sind. Dass wir den eigenen Vorteil auf Kosten anderer suchen. Oder einfach nur Gutes zu tun vernachlässigen und es nicht machen. Oft ist das unabsichtlich, meistens sogar unabsichtlich. Wir merken gar nicht, wie wir andere verletzen oder die Gelegenheit, zu irgendwas Gutem zu tun, verpassen. Trotzdem, diese viel kleinräumigeren Versuchungen, die uns treffen und wo wir da reinfallen, das zeugt von Ich-Bezogenheit. Von Lieblosigkeit. Wir geben Versuchungen nach, weil es uns zu kostspielig erscheint, das zu tun, was wir eigentlich tun sollen, wie wir gerade in dem Lied gesungen haben, mit dieser Zwischenzeit, dass wir da in dieser Zwischenzeit wirklich immer wieder uns ertappen, nicht das zu tun, was wir eigentlich tun wollen, was wir genau wissen, eigentlich wäre das viel besser. Eigentlich und trotzdem machen wir es nicht. Jakobus erklärt ohne Umschweife, hier geht das jetzt nicht, bitte macht es mal alleine so, in seinem Brief: Jeder wird durch seine eigenen Begierden verlockt und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt. Und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Da erklärt uns Jakobus im Auftrag Gottes, was es heißt, verantwortlich für das eigene Tun zu sein. Das ist unsere Situation, wenn wir in Versuchungen stehen und eben sehen, widerstehen wir denen oder geben wir nach? Soweit, was Gott sagt über uns. Aber über Jesus heißt es, Jesus hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Soweit die Aussage im Hebräerbrief. Und wir haben ja gerade mal den Vergleich gesehen, also diese Versuchung im Garten Gethsemane, die war ja ungleich mehr, nicht so Versuchungen, wie wir die erleiden. Aber Jesus bleibt ohne Sünde. So ist er. Jesus ist Sieger über die Sünde. In seinem eigenen Lebensvollzug hat er das bewiesen. Und deswegen konnten seine Gegner ihm auch nichts vorwerfen. Und es war eine Farce, diese ganze Verhör. Aber das Tolle ist, dass Jesus in dieser Stärke, die er hat, diese moralische, die spirituelle, die geistliche Stärke, die er hat, weil er Gottes Sohn ist, auch als er hier auf der Erde als Mensch war, dass er uns Verständnis und Mitgefühl entgegenbringt. Letzten Sonntag habe ich ja gepredigt, wie hilfreich und nötig das ist, Mitgefühl zu zeigen, wie entlastend das ist. Jesus hat Mitgefühl mit uns. Er weist uns nicht ab, indem er sagt, Mensch, habt euch nicht so, ich hab's doch auch geschafft. Strengt euch mal ein bisschen an. Aber was macht Jesus da sonst? Und wie können wir von ihm lernen? Die Begebenheit in Gethsemane zeigt uns ja, dass Jesus zweimal den Jüngern sagt, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geraten. Genau das hat er getan. Er hat wirklich gebetet. Die Jünger leider nicht. Die haben geschlafen. Jesus betete und er überwand die Versuchung. Wie können wir solche Kraft bekommen? Schauen wir, wie Jesus betet, da in Gethsemane. Ob Gottes Wille zählt oder nicht, zieht Jesus nicht in Zweifel, auch wenn er diese heftige Versuchung ihr gegenüber sieht, wo es da ums Ganze geht. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine, sagt Jesus. Das hört sich doch ganz anders an als zeig mir Gott, ob dein Wille geschehen soll oder nicht. Also ob Gott dann die Verantwortung hat, das mir jetzt zu zeigen. Oder hört sich auch anders an als hilf mir zu erkennen, ob mein Wille nicht doch irgendwie ein bisschen geschehen könnte. Jesu Entscheidung, sich nach dem Willen des Vaters zu richten, bleibt auch im Garten Gethsemane unumstößlich. Die ganzen Jahre, die er vorher öffentlich wirkte, war es so, dass er sagte, ich richte mich danach, was mein Vater tun will. Und das hat ihm geholfen, so stark und präsent und heilsam zu sein. Und diese Entscheidung, die gilt noch im Gethsemane-Garten. Und die war dann entscheidend, dass er sich von der Versuchung nicht hat überrumpeln lassen. Und diese Entscheidung ist auch für uns ein Schlüssel. Versuchungen überwinden zu können. Diese Entscheidung, an jedem Ort, zu jeder Zeit, grundsätzlich eben Gottes Willen tun zu wollen, wirkt wie ein Filter, der uns so in Entscheidungssituationen, ob wir so oder so uns verhalten sollen, der uns in die richtige Richtung weist und nicht in eine andere. Und das ist was anderes als jetzt so an den Willen zu appellieren. Das will ich nun mich wirklich nicht, weil ich mich selber kenne. Das geht nicht darum, jetzt zu sagen, Christsein ist nur was für willensstarke Leute. Wenn die so eine ganz feste Entscheidung gefällt haben, dann kann ihnen widerfahren, was es so will, und es passiert ihnen nichts. Und die anderen, ich und vielleicht auch andere von euch, die vielleicht nicht so einen starken Willen haben, die kippen dann um. Hier geht es nicht um die Willenskraft, sondern gerade, wenn unsere Willenskraft vielleicht gering ist, wenn wir uns kennen und wenn wir uns auf die Schliche gekommen sind und uns unsere Schwächen kennen oder das, was uns eben so versuchlich macht, dann ist so ein Entschluss, die Entscheidung, Jesus als Herrn anzuerkennen und damit zu sagen, du sitzt auf dem Thron meines Lebens, es geht um deinen Willen oder was für Bilder wir uns da vorstellen können. Diese Entscheidung ist eine Hilfe für Willensschwäche. Wenn wir wackelig werden, dann ist die Entscheidung eine ganz große Bahn in die richtige Richtung. Und diese Entscheidung ist nicht zu verwechseln mit Willensstärke oder sonst was von uns erst produziert werden müsste. Denn schauen wir mal, wie Jesus mit dieser Grundsatzentscheidung ja jetzt in Gethsemane umgegangen ist. Er sagt hier, bitte schaltet mal selber weiter, erspare mir, lieber Vater im Himmel, diesen bitteren Kelch auszutrinken. Diese feste Herzenseinstellung lässt Jesus ganz offen und ehrlich sagen, das ist wirklich sehr bitter, was vor mir liegt. Und ich habe ja vorhin erklärt, was Jesus wusste. Ihm war ganz klar, worauf er sich einlässt. Und er wusste, der Weg ans Kreuz ist ungleich schwerer, schmerzhafter, demütigender als der naheliegende Ausweg, direkt jetzt schnell von Gethsemane in den Himmel wieder aufzufahren, da wo er hergekommen ist. Jesus macht sich nichts vor und er kann ganz offen und ehrlich darüber mit seinem Vater im Himmel reden. Und genauso können wir das auch. Wer sich entschieden hat, grundsätzlich Gottes Wille zu tun, ihn als Herrn anzuerkennen, der muss nicht so tun, als ob er das über alle Schwierigkeiten erhaben sei und dass ihm das immer total leicht fallen würde, Gottes Willen zu tun. Wir können durchaus offen und ehrlich mit Gott reden und sagen, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe und ich habe keine Lust, das ist mir zu nachteilig oder was, so wie es ums Herz ist. In der Bibel steht, dass Gott seinem Sohn einen Engel vom Himmel schickte und stärkte. Wer weiß, was Gott einfällt, wenn er uns so ehrlich beten hört. Aufgrund dieser Grundsatzentscheidung, ich will in Gottes Willen einwilligen. Er ist der Herr. Wer weiß, wie bei uns solche Engel sind, die uns stärken. Auf jeden Fall stärkt uns Jesus beim Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl nehmen und ganz bewusst sind, wir sind am Tisch des Herrn, den er bereitet hat für uns, wie im Psalm 23 steht, im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht von Versuchungen, im Angesicht von dem, was es uns schwer machen will, in der Nachfolge zu bleiben. Jesus lieb zu haben, ihm zu vertrauen, die gucken alle zu. Das ist im Angesicht von all diesen Anfechtungen. Aber da ist Jesus und da lädt er uns ein. Und da werden wir gestärkt und ermutigt, weil wer das Abendmahl nimmt, Brot und Kelch, der bekennt Jesus als den Herrn und nicht sich als den Glaubenshelden. Beim Abendmahl zu nehmen geht es um Jesus und nicht um uns. Wir stehen da als Gäste an seinem Tisch. Und gerade heute beim Karfreitag haben wir es ja ein bisschen anders gemacht. Wir haben das Kreuz an den Tisch des Herrn gestellt. Und da steht es eigentlich immer. Weil Abendmahl zu nehmen geht nur, wenn wir den Tod des Herrn bekennen, bis er kommt, wie es im 1. Korinther 11 drin steht und ich das jetzt noch mal vorlesen werde. Also, wer nach vorne kommt und das Abendmahl nimmt, der stellt sich dadurch ganz bewusst unter das Kreuz. Das Kreuz ist die Hauptsache, weil Jesus Christus uns mit dem Kreuz so stark beschenkt, mit seiner Gnade, Gnade vor Recht, mit seiner Liebe, Liebe statt Verdammnis, mit seinem Erbe, Himmel statt Hölle. Das ist alles damit verbunden. Und deswegen möchte ich, dass wir das heute so machen, dass wir alle nach vorne kommen, um dann da am Tisch des Herrn unter dem Kreuz zu stehen. Und das Kreuz sagt uns, wir sind aus Gnade gerettet. Alle Schuld ist vergeben. Wir sind bedingungslos geliebt. Und dem, der uns dies schenkt, dem gehören wir gern. Und dem gehorchen wir auch gern. Weil wir dann wissen, der, der sein Leben für uns gegeben hat, ist das Lamm Gottes, was meine Schuld auf sich genommen hat. Und mich geborgen nach Hause bringt in den Himmel, wo schon eine Wohnung für mich bereit ist. Und dass es für uns dann klar ist. Immer und überall deinen Willen tun zu wollen. Und das hilft auch uns vor Versuchungen. Dazu stärkt uns, wenn wir heute Abend das Mahl des Herrn unter dem Kreuz feiern. Amen.